Was kann einem Leben eigentlich alles Sinn geben? Muss das eine Beziehung sein, ein Kind sogar? Oder reicht vielleicht auch einfach eine Katze? An der Frage kommt niemand ganz vorbei in seinem Leben und die Autorin Alexandra Stahl stellt sie auf ziemlich unterhaltsame, leichtfüßige Art und Weise. Um ihren Roman geht's heute im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Marie Schöss heiße ich und der Roman heißt Frauen, die beim Lachen sterben.
Ich glaube, es ist einfach so eine Generation, für die einfach sehr viel immer möglich war und die auch noch nie so frei war wie jetzt Generationen vorher. Also das ist auch meine Generation auf jeden Fall. Und das ist so ein Grundthema, dieses riesige Arsenal an Möglichkeiten, dass das einen nicht unbedingt glücklich macht.
All die Gespräche, die ich geführt hatte, mit Ela und mit Katja, mit irgendwelchen Männern und mit Simon, mit meinen Chefs und mit meinen Kollegen, mit all den Künstlern, auf Deutsch und auf Englisch und auf Italienisch, wie wir einander immer wieder erzählt hatten, wer wir sind und warum wir sind, wer wir sind und welche Leben wir führen und warum wir diese Leben führen und wie viel Bestätigung, Zuspruch, Applaus wir gebraucht hatten, wie empfindlich wir gewesen waren, wie ernst wir uns genommen hatten. Wozu?
Das sind natürlich keine richtigen Probleme. Darum geht es mir auch, das zu zeigen, dass das einfach ein ganz privilegiertes städtisches Milieu ist, das permanent um sich selbst kreist und sich auch selbst bespielt und bespiegelt und ja, eigentlich kein Problem hat, außer glücklich zu sein. Und dann sind wir ja schon wieder bei einem sehr großen Problem, ne? Weil das wünscht sich der Mensch natürlich.
Es geht in dem Roman Frauen, die beim Lachen sterben, um drei Freundinnen. Da ist Iris, die Ich-Erzählerin, wichtigste Stimme, wichtigster Identifikationsanker für alle Lesenden. Da ist Ela, die unauffällige, und Katja, die wilde, raumgreifende Freundin. Sie alle sind an dem Punkt ihres Lebens, an dem viele gern irgendwo angekommen wären. Um die 40 also, ein paar Partner, ein paar Jobs sind schon getestet. Aber sie alle haben ein Problem mit dem Ankommen. Darüber will ich sprechen mit der Autorin. Alexandra Stahl lebt selbst in Berlin. Sie ist 1986 geboren, hat lange bei der dpa gearbeitet. Mittlerweile aber hat sie dem Journalismus den Rücken gekehrt und schreibt ausschließlich Prosa, Essays, Reisereportagen. Sie kennt sich also ganz gut aus in dem Berliner Kunst- und Kulturmilieu, von dem sie in ihrem Roman erzählt. Und dort in Berlin habe ich sie auch getroffen vor ein paar Wochen. Zuerst die Frage nach dem Titel, Frauen, die beim Lachen sterben. Dieser Titel war für mich sicher ein Grund, warum ich das Buch überhaupt aufgeschlagen habe. Und das ist nicht der erste starke Titel von Ihnen, Alexandra Stahl. Männer ohne Möbel heißt ein anderer Roman von Ihnen. Wenn, dann trifft es uns beide, ein Kurzgeschichtenband. Wie kommen die zu Ihnen, diese lässigen Titel?
Die Frauen, die beim Lachen sterben, sind tatsächlich beim Schreiben zu mir gekommen. Also ich wusste nicht von Anfang an, dass das Buch so heißen wird, sondern eigentlich erst auf den letzten Metern. Nämlich, wenn die Erzählerin Iris den Film Ein Fisch namens Wanda anschaut und dann liest, dass einmal ein Mann starb, als er den Film sah, nämlich vor lauter Lachen an einem Herzinfarkt. Und dann denkt sie, ach, beim Lachen kann man sterben. Und als ich das schrieb, dachte ich, ach so, das Buch muss heißen Frauen, die beim Lachen sterben, weil es ganz gut zu den Frauenfiguren passt, die da beschrieben sind und zu der Freundschaft, von der da erzählt wird.
Ja, und ich fand im Nachhinein auch, es passt sehr gut eigentlich zu dem Ton des Buches. Also das ist ja eine große Leichtigkeit auf eine Art, die in diesem Titel steckt, oder ein sehr, ja, fast schon unterhaltsamer Ton auf eine Art, aber eigentlich verkaufen sie einem ja schon was ganz schön Bitteres mit diesem Titel und dann würde ich sagen auch mit diesem Buch. Dieser Ton, der hat mich schon begeistert, also dass sie einem eigentlich eine ganz schön harte Geschichte auch erzählen, aber das auf eine wahnsinnig leichte Art machen. Wie klappt das?
Ja, das freut mich sehr, dass Sie das genauso beschreiben, weil das eigentlich das ist, was ich mir wünsche, was aber da nicht immer klappt. Also ich habe das Buch tatsächlich ausgehend von diesem Ton geschrieben. Also ich arbeite eigentlich nicht mit Themen insofern, als ich mich hinsetze und sage, so, ich möchte jetzt über das Ende einer Freundschaft schreiben. Mhm. So läuft es für mich nicht. Ich habe irgendwann Sätze im Kopf, Figuren, Stimmen, so Fragmente wie Puzzleteile. Ich weiß aber noch gar nicht, wo die stehen. Ich weiß nur, das ist das, was ich möchte. Und ich hatte bei diesem Buch ganz früh den Ton dieser Erzählerin im Kopf und habe davon ausgehend erstmal ganz viel gesammelt und gar nicht gewusst, was eigentlich die große Geschichte ist. Und angefangen zu schreiben habe ich dann auch erst, als ich den ersten Satz hatte, die Katzen hatten alle Durchfall. Das ist natürlich skurril, sie lachen. Und wenn man dann weiterliest, ist es ja auch immer noch skurril. Aber es ist eigentlich auch ein Lachen, das einem so im Halse stecken bleiben kann. Und ich glaube, das ist eben auch bei der ganzen Geschichte, sowohl bei den vielen kleinen Geschichten als auch bei dem großen Rahmen, der erzählt wird. Und ich finde eigentlich, dass das ja auch ganz gut das Leben beschreibt. Es ist nun mal einfach ja in tragischen Situationen oft eine große Komik auch dabei. Und diese Balance zwischen Tragik und Komik, das versuche ich eigentlich in allen Texten, auch in den anderen Büchern, ja, die zu halten oder zu wahren und die LeserInnen auch zu überraschen.
Ja, also an diesen ersten Satz und auch mit welcher Verwunderung man den dann liest, erinnere ich mich total gut. Auch, dass man sich so fragt, wofür das denn jetzt hin? Sprechen wir über die Frauen, von denen Sie erzählen, beziehungsweise über die Frau, die Sie erzählen lassen. Iris heißt diese Erzählerin. Das ist eine Ich-Erzählerin. Wir sind also im Grunde sehr nah dran als Lesende. Und als wir diese Erzählerin kennenlernen, hat sie das, was man so gewöhnlich so einen großen Einschnitt irgendwie in ihrem Leben nennt. Also sie hat fast 20 Jahre im selben Job gearbeitet, hat in einer Künstlerresidenz so allerlei Orga-Dinge erledigt, ohne da aber wirklich Spuren zu hinterlassen, so kann man es vielleicht sagen. Also als sie dann geht, weint ihr auch niemand so richtig nach. Auch für sie bedeutet das eigentlich nicht so viel, wie man denken würde, vielleicht nach so einer langen Zeit. Und ich wusste zwischendurch nicht so richtig, ist jetzt eigentlich die wichtige Frage, warum geht sie jetzt? Oder warum ist sie so lange geblieben? Was würden Sie sagen, mit welcher Frage kommt man dieser Frau näher?
Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Dieses, warum geht sie oder ist sie zu lange geblieben? Es ist irgendwas dazwischen und diese ganze Figur, das ganze Buch ist einfach das dazwischen. Das ist eine Frau, die steht am Ende von etwas und das Neue hat aber noch nicht begonnen. Und wir lesen das dazwischen, dieses Schwimmen, dieses, wo geht es eigentlich hin? Und das erzählt uns eine Figur, die eben sehr passiv ist und eigentlich ihr Leben aus dem Negativen heraus bestreitet. Also sie weiß immer nur, was sie nicht will, aber nicht, was sie will. Also sie verfährt eigentlich so im Ausschlussprinzip. Und an diesem Punkt treffen wir sie. Und ja, es geht schon darum, was eigentlich übrig bleibt, wenn man sich jetzt nicht im Job verwirklicht, so wie sie. Also sie weiß zum Beispiel, dass sie keine Künstlerin ist. Sie arbeitet fast 20 Jahre mit KünstlerInnen zusammen und weiß, das ist jetzt nichts, was sie zum Beispiel erfüllen würde. Aber es gibt auch eigentlich keinen anderen Beruf, zu dem sie sich berufen fühlt. Und zugleich weiß sie auch, dass sie sich nicht in einer Paarbeziehung verwirklichen will. Und dann kommt noch dazu, dass sie im Gegensatz zu ihrer Schwester auch nichts mit Tieren anfangen kann. Und das ist jetzt wieder lustig. Was bleibt dann eigentlich? Und ich fand es sehr spannend, so eine Figur sprechen zu lassen. Und für mich war das Sprechen, das Erzählen auch ein ganz großes Motiv und so ein Antrieb zum Schreiben. Es gibt so diesen roten Faden in der Geschichte. Jeder, der verlassen wird, muss sich darüber eine Geschichte erzählen. Das sagt Iris zweimal über andere Figuren. Aber letztlich ist es ja das, was sie tut. Das ganze Buch ist ihre Geschichte. Und der Witz an ihr ist, dass sie alle anderen erkennt, aber sich selber eigentlich nicht, dass sie halt diese blinden Flecken hat. Und in dem Moment, wo jemand hergeht und seine Geschichte erzählt, will er ja immer die Kontrolle behalten über diese Geschichte. Aber der Witz ist natürlich, je mehr man erzählt, desto mehr verrät man sich selbst. Und das tut auch Iris. Also es gibt Risse in dieser Figur, die muss man jetzt nicht sehen. Man kann auch total mit ihr gehen. Man kann sie ja böse und unterhaltsam finden in ihren Beschreibungen, in ihren Abwertungen der anderen. Aber man kann sich auch irgendwann fragen, wo ist eigentlich ihre Empathie? Und man kann sich auch fragen, wie würden eigentlich die anderen die Geschichte erzählen?
Ja, Sie haben jetzt gerade gesagt, sie wird sich nicht verwirklichen über das Berufliche als Paar oder in so einer Paarbeziehung sieht sie sich auch nicht. Was bleibt dann noch? Und etwas, was ja bliebe, wäre die Freundschaft. Und das ist ja auch so ein großes Thema in diesem Buch, weil interessanterweise treibt, so habe ich zumindest gelesen, diese Iris gar nicht so sehr das Ende ihrer letzten Beziehung mit Simon, sondern vielmehr das Ende einer Freundschaft mit Katja. Was ist das für eine Beziehung? Was ist das für eine Freundschaft gewesen? Und warum lässt die sie so gar nicht los?
Ja, da möchte ich noch kurz sagen, es stimmt auf jeden Fall. Und das war mir auch von Anfang an klar. Ich wollte eine Frau haben, die eigentlich ein halbes Buch über einen Mann schimpft, mit dem sie zusammen ist. Und den sie aber nicht verlässt, sondern der sie verlässt. Und man fragt sich nur, warum eigentlich? Und sie weiß das auch nicht. Also das berührt sie wirklich nicht. Sie fühlt sich viel mehr verlassen von ihren Freundinnen, von Katja vor allem, aber auch von Ila. Und ich glaube, darunter steckt so eine Enttäuschung. Also der Beginn ihrer Beziehung zu diesem Simon liegt ja vielleicht auch eher in der Enttäuschung darin, dass Katja eine Beziehung beginnt. Ja. Also es gibt ja diese Freundinnen, die plötzlich verschwinden, sobald sie in einer Beziehung sind. Und dann ist plötzlich das, was sie mit ihren Freundinnen erlebten, gar nicht mehr so wichtig. Und das ist es, glaube ich, was die Erzählerin umtreibt. Und die Freundschaft selbst aber hat ja eigentlich von Anfang an sowas, wo man sich als Leserin oder Leser denkt, irgendwas stimmt doch da nicht. Also es ist so sehr intensiv und ja, sehr wild, so dieses Berlin-Leben, was man ja irgendwie kennt, nächtelang an Tresen. Aber eigentlich, also irgendwas stimmt da nicht ganz. Und plötzlich sind aber 10 Jahre vergangen und dann guckt man zurück und fragt sich, wer war das eigentlich? Und Katja ist eigentlich so ein Mensch, ja, wild, laut, rücksichtslos, reißt einen irgendwie mit. Man kommt da gar nicht anders, als mitzugehen, weiß aber eigentlich gar nicht, wer dieser Mensch ist.
Ich muss vielleicht so ein bisschen Kontext noch nachliefern. Also diese Erzählerin reist nach Griechenland, weil diese zweite andere Freundin, Ela, sie förmlich dazu zwingt und da begegnen wir ihr dann. Und sie schaut dann auf ihr Handy an einem gewissen Punkt und sagt dann oder resümiert dann so ein bisschen, na gut, von Katja nichts, natürlich nicht. Also das ist jetzt frei zitiert, ich weiß nicht, ob sie es genauso sagt. Und da spürt man schon, das ist ein Verrat auf eine Art für sie. Könnten Sie sagen, worin dieser Verrat liegt? Also Sie sollen natürlich nicht wahnsinnig viel Plot jetzt erzählen, aber so gefühlsmäßig, warum ist da so ein Verrat?
Also der Verrat, der gegen Ende dieser Geschichte aufgelöst wird, den wir jetzt nicht auflösen, ist eigentlich gar nicht mehr so eine Überraschung. Ich glaube, jeder, der das liest, ahnt früh, was da passiert sein könnte. Und mir ging es darum, dass es eben keine Überraschung ist, sondern dass man sich eher fragt, wie konnte sie das nicht sehen, was passiert? Also es ist eigentlich so eine Verdeutlichung dafür, wie schlecht Iris sich selber kennt und wie wenig sie eigentlich wahrnimmt, obwohl sie so viel wahrnimmt. Dass vielleicht Katja so ihr blinder Fleck war.
Ja, und ich habe mich auch auf so einer anderen Ebene noch irgendwie gefragt, ob es auch ein Verrat ist, der mit Lebenserzählung wieder zu tun hat. Als ob sozusagen Katja und ihre Ich-Erzählerin früher so eine Art geteilt haben, sich das Leben zu erzählen. Und Katja bricht dann aus dieser Art zu erzählen aus. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das überinterpretiert ist.
Nee, das ist schön. Das Erzählen ist auf jeden Fall das Ding zwischen den beiden. Und auch Katja hat ja Risse. Also Iris erfährt ja eigentlich auch erst im Laufe der Zeit, dass Katja vielleicht, bevor sie Iris kennenlernte, jemand ganz anderes war. Katja und Ela sind länger befreundet, als Iris mit den beiden befreundet ist. Und Iris glaubt aber, ohne dafür eigentlich Anhaltspunkte zu haben, dass sie die engste, beste, längste, tollste Freundin von Katja ist, nur um irgendwann zu merken, dass Ela vielleicht viel mehr mitbekommen hat. Und man kann sich ja auch fragen, ob Iris für Katja auch jemand war, der plötzlich da war, den sie sich an einem Bruch in ihrem Leben, also Katja hat sich auch aus einer langen Beziehung gelöst und dann hat sie Iris kennengelernt, dass sie quasi aufgegabelt hat, um jemanden zu haben und sich dann einfach nochmal neu erzählen konnte.
Wir haben jetzt schon kurz über die Beziehungen gesprochen, über Freundschaften und über Liebesbeziehungen. Und Sie haben schon angetippt, dass da noch eine andere Frage steckt, nämlich welche Art der Beziehung könnte eigentlich zu Tieren möglich sein? Und das hat mich überrascht, dass das Thema immer wieder aufkam und diese Frau ja trotzdem umtreibt. Ne? Also das lässt sie ja nicht ganz los. Warum treibt sie diese Frage um und wie denkt sie denn darüber?
Das treibt sie vor allem deshalb um, weil sie auf ihre Schwester blickt und eigentlich ihre Schwester genau das hat, was sie niemals haben wird, nämlich vorurteilsfrei auf die Welt zu blicken und die Dinge einfach so zu nehmen, wie sie sind und nicht zu versuchen, aus allem ein Distinktionsmerkmal zu machen. Also die Schwester ist einfach komplett unprätentiös, ist in der Welt geblieben, aus der sie kommt und verbringt dort ihre Zeit. Ja, mit einer Katze, früher mit einem Hund. Und ich finde schon, dass so dieses Thema sich über ein Haustier zu verwirklichen jetzt kein abwegiges ist, weil das stellen sich nun mal einfach viele in unserem Alter, wenn sie sagen, sie wollen zum Beispiel keine Familie, aber unbedingt ein Tier oder manche wollen beides, andere können gar nichts. Also wie viele Dinge gibt es denn, die man sich herangreifen kann als Lebenssinn? Also ja. Job, Tier, Beziehung.
Ja,
also mir fällt
dann ein begrenztes Repertoire irgendwie.
Irgendwie schon, genau. Und deswegen, also, aber das ist auch nichts, was ich vorher geplant habe. Das ist beim Schreiben entstanden, weil diese Figuren beim Schreiben lebendig wurden. Also ich wusste, die Schwester hat einen Hund, aber dass dann diese Gedanken da aufkommen, wie sie beschrieben sind, das passiert beim Schreiben. Aber ich fand das logisch und naheliegend. Und das ist ja für Iris auch wieder sowas, ja, wie so ein Versagen. Das kann ich jetzt auch nicht. Also nicht mal das kann ich, so ungefähr.
Nicht mal das kann ich. Alexandra Stahl, zu Gast im Bayern 2 Podcast Buchgefühl. Und jetzt übernimmt die Schauspielerin Stembile Menk. Sie liest einen Ausschnitt aus dem zweiten Kapitel des Romans Frauen, die beim Lachen sterben. Da ist Iris, die Protagonistin und Erzählerin des Buches, gerade in Griechenland angekommen. Ela, ihre Freundin, hat ihr Abstand von Berlin, Urlaub vom Leben sozusagen, verordnet. Aber so ganz leicht geht das mit dem Abstand nehmen natürlich nicht.
In der ersten Nacht träumte ich. Ich träumte davon, wie ich mit Katja und Ela im Gras lag, im Freibad in der Wohlheide, das wir alle drei liebten, weil dort niemand hinging, den wir kannten. Bald brachte Ela Pommes, aber Katja musste sich davon erbrechen. Und dann war Ela auf einmal verschwunden, während eine getigerte Katze sich über Katjas Kotze hermachte. Nun überkam mich ein Brechreiz, ein vollkommen echter Brechreiz, so dass ich aufwachte. So wie ich auch immer aufwachte, wenn ich in einem Traum weinte oder einen Orgasmus hatte. Oder dachte, ich müsse sterben. Von draußen schien der Mond auf mein Bett. Er hing direkt über dem Berg neben Paolos Haus. Das Gewitter hatte sich beruhigt. Der Regen klopfte nur noch leise auf das Dach. Mir fiel ein, dass ich in Griechenland war. Es fühlte sich an, als wäre ich in Sicherheit. Ich schlief wieder ein. Ich schlief am liebsten bei Regen. Als Kind fand ich nur in den Schlaf, wenn ich zuvor am Himmel den Mond gesehen hatte. Ich glaube, es ging mir um Ordnung, dass die Dinge an ihrem Platz waren. Katja, Ela und ich haben eigentlich nur einen Sommer so richtig miteinander verbracht. Es ist ewig her. Simon, mein damaliger Freund, war gerade mit einem Stipendium in Frankreich. Katja war seit 2 Jahren mit Gustav verheiratet und hatte mehr Zeit als sonst. Und Ela redete von ihrem Ex, einem dürren Texaner namens Derek, ein Tänzer. Ela und er waren damals schon lange getrennt. Aber jeder, der verlassen wird, muss sich darüber eine Geschichte erzählen. Ela präsentierte uns jede Woche eine neue Version ihrer Geschichte. Einmal unterbrach Katja sie und rief, »Mensch, Ela, vielleicht hättest du mal mit den Türen knallen müssen, Männer mögen das.« Woraufhin Ela aufsprang und von Katjas Balkon in die Küche ging, wo sie sich umdrehte. »Ja, mögen Männer das?« Dann knallte sie Katjas Wohnungstür zu und schmollte 2 Wochen. Katja konnte das gut. Ratschläge geben, die ein wenig gehässig klangen. Katja konnte sich ihre Gedanken selten verkneifen. Katja brauchte Platz. Eigentlich stritten sie und Ela ständig. Trotzdem habe ich nur schöne Erinnerungen an diesen Sommer. Wahrscheinlich, weil ich Katja so oft sah. Fast so oft wie früher. In manchen dieser Sommernächte vergaß ich sogar, dass ich einen Freund hatte. Und vielleicht hatte ich Simon sowieso nur aus Panik in mein Leben gelassen, weil Katja Gustav geheiratet hatte. Katja war für mich in Berlin der erste Mensch gewesen, mit dem Berlin plötzlich Spaß machte. Ich hatte Hamburg direkt nach dem Abi verlassen und schrieb mich in Berlin für klassische Archäologie ein. Ich glaubte, ich könnte damit vielleicht die Zeit anhalten. Vor allem aber war es Trotz. Ich wollte etwas studieren, was niemandem aus meinem Jahrgang eingefallen war. Ich hielt ein halbes Semester durch. Als ich nach einem weiteren Semester den Aushang für die Stelle in der Künstlerresidenz entdeckte, beschloss ich, nicht mehr zu studieren. Ich würde Geld verdienen und in Palermo leben. Ich würde Liebhaber und dunkelgrüne Vorhänge haben. Aber ich wusste, dass ich keine Künstlerin war. Das war die stille Bedingung für diesen Job. Eine, die längst nicht alle bedachten. In 17 Jahren hatte ich 8 Chefs gehabt, die sich alle für jemand anderen gehalten hatten, als sie geworden waren. Alle. Ich bekam dann nur die Stelle in Brandenburg. Die Betreuung der Stipendiaten nahm damals nur 3 Tage pro Woche in Anspruch. Nebenbei arbeitete ich in einem Café in der Auguststraße. Es war ein anämischer Laden mit überdrehten Kunden. Diese Kunden kamen nie alleine. Diese Kunden kamen immer auch mit ihren Outfits. Wenn ich nicht dort war oder in der Villa, schlief ich oder las. Ich hatte dunkelgrüne Vorhänge, aber ich hatte kaum Sex. Und ich hatte auch keine Freunde. Ich wohnte in einer uralten Wohnung in Friedrichshain und zahlte lange nur 300 Euro Miete. Einmal blies der Wind derart über die Warschauer Brücke, dass ich stehen blieb und anfing zu heulen. Ich ging erst weiter, als mir ein Obdachloser 2 Euro geben wollte. Ich dachte ständig an Hamburg, aber ich zog nicht zurück. Irgendwann wechselte ich das Café, arbeitete nicht mehr in Mitte, sondern in meinem Kiez. Und die Leute sprachen jetzt davon, dass Berlin vorbei sei. Sie erzählten einander von Leipzig und von Warschau und von Wien. Aber ich kenne niemanden, der dorthin gezogen wäre. Sie zogen alle nur von Prenzlauer Berg nach Neukölln. Ein paar Jahre später sprachen sie von Athen und von Offenbach am Main und von La Gomera, aber auch dort zog niemand hin. Sie zogen nur weg aus Neukölln, weiter raus, nach Schöneweide oder Pankow, während die mit Geld behaupteten, Charlottenburg sei die Lösung, und die ohne immer noch hofften, der Wedding würde kommen. Ich verstand diese Obsession mit Stadtteilen nicht, verstehe sie bis heute nicht. Berlin blieb Berlin. Vom Hals schaffen konnte man sich den Wahnsinn sowieso nicht. Katja lernte ich während der Arbeit kennen. Es war Samstagmorgen, die ersten warmen Tage im Frühjahr. Ich hatte Frühschicht, ich war allein. Das Café lag in der Boxhagener Straße, unweit meiner Wohnung. Als ich den Rollladen hochzog, stand draußen Katja. Wir sahen einander durch die Scheibe des Schaufensters an. Sie hob ihre linke Hand, fast schüchtern. Und ich weiß noch, dass ich dachte, dass das eine richtige Szene war. Eine Szene wie in einem französischen Film. Nur, dass Katja nichts von einer Französin hatte. Sie war groß und stark und blond. Ja, ihr Haar war so dick, dass sie nichts sehen konnte, sobald ihr Pony rausgewachsen war. Katjas Pony war ständig herausgewachsen. Und ihr übriges Haar zwang sie in goldene Spangen, eine Klavierschülerinnenfrisur. Katja beherrschte kein einziges Instrument. Aber sie schmiss oft etwas um, wenn sie irgendwo hereinkam. Sie lief auch gerne irgendwo dagegen. Wenn ich etwas sagte, das sie nicht richtig hörte, rief sie übertrieben laut, »Hm?« Auf keinen Fall durfte man ihr ein Buch ausleihen. Es kam total zerfleddert zurück, wenn überhaupt. Dafür konnte sie perfekt einparken. Sie roch auch fantastisch. Erst nach einem Moment bemerkte ich, dass hinter Katja noch jemand stand. Es war Ela. Neben Katja wirkte sie wie ein Vögelchen. Drinnen stellten sie sich als Freundinnen vor und verkündeten, sie hätten die Nacht durchgemacht. Sie erklärten weiter, dass ich, also mein Café, die besten Croissants der Stadt hätte. Ich ließ sie in dem Glauben, auch wenn wir denselben billigen Aufbackteig wie die türkische Bäckerei 3 Häuser weiter benutzten. Aber wir verlangten pro Croissant 2 Euro mehr. Und wenn wir sie füllten, 3 Euro mehr. Wir füllten sie mit Pistaziencreme oder Zitronenmarmelade oder Marzipanmus. Niemand fragte jemals nach Schokolade. Letztlich war das pathologisch. Ich erklärte, dass die Croissants noch 10 Minuten bräuchten und überlegte, was die beiden verband. So richtig weiß ich es bis heute nicht. Sie waren Nachbarinnen, wohnten damals beide im Gräfekiez in Kreuzberg, wahrscheinlich war es das. Katja kam aus West-Berlin. Sie war in der Nähe des Kudamms aufgewachsen und hätte ohne Probleme die Lorelei in Dietels Rossini spielen können. Ela stammte wie ich aus dem Norden. Niemand hätte uns für einen Film gecastet. Katja wollte 2 Marzipan-Croissants und verschüttete ihren Milchkaffee. Sie gab mir ein übertriebenes Trinkgeld und hinterließ ein Kärtchen ihres Restaurants in Neukölln. Ich war nicht überrascht, dass ihr eins gehörte. Besitz bringt eine bestimmte Art von Selbstsicherheit mit sich. Eine, der nicht mal verschüttete Milchkaffees etwas anhaben können. Ich hatte noch nicht entschieden, ob ich hingehen sollte, als sie sich schon wieder meldete. Sie schickte eine Mail an das Café und fragte, ob ich Lust auf einen Drink hätte. Sie schlug den Würgeengel vor. Am nächsten Abend trafen wir uns dort. Und am übernächsten wieder. Es wurde Sommer. Einmal waren wir in einem isländischen Fischrestaurant verabredet. Und als ich mit dem Fahrrad durch die laue Luft fuhr, dachte ich wirklich, das wäre der schönste Abend meines Lebens. Stunden später stürzten wir mit einer Fischvergiftung aus der Bar. Aber am Wochenende darauf gingen wir wieder hin. Wir glaubten, uns stünde etwas zu. Auch wenn wir nicht genau wussten, was. Wir schliefen mit seltsamen Männern, und wenn schon die Geschichten, die wir uns darüber erzählten, schrecklich waren, wollten wir uns wenigstens gut fühlen, während wir sie erzählten. Wir saßen immer am Tresen. Wir sahen einander nicht ins Gesicht. Wir sahen auf den Tresen und versanken in unseren Getränken, in unseren Stimmen, in unseren Geschichten. So vergingen Stunden und Nächte. Irgendwann waren es Jahre. Am Ende blieb immer eine Diskrepanz zwischen dem Leben, von dem wir uns am Tresen erzählten, und dem Leben, das wir wirklich führten. Bis Katja ein anderes begann. Ein blaugrauer Januar. Wir hockten wie so oft im Würgeengel und Katja regte sich über einen schwedischen Film auf, den wir gerade im Babylon ansehen wollten. Der Titel war episch, etwas mit einer Taube und einem Dach. Es war eher ein Stillleben als ein Film. Ewig lange Einstellungen, groteske Szenen, der Regisseur wurde von der Kritik verehrt. Skandinavier kam mit allem durch. Wir gingen nach einer Stunde und beschlossen, lieber etwas zu trinken. Im Würgeengel setzte sich ein schlanker Mann mit Glatze zu uns und sagte, sein Name sei Gustav. Er stellte mir genauso viele Fragen wie Katja, auch wenn uns allen dreien klar war, wen er haben wollte. Für die Hochzeit, kein halbes Jahr später, mietete Katja die ehemalige Lounge einer US-amerikanischen Fluggesellschaft. Sie lag in einem Hochhaus am Bahnhof Zoo, mit Blick über halb Berlin. Dünne Frauen in türkisfarbenen Stewardess-Kostümen verteilten Champagner aus Bauchläden. Die komplette Hochzeitsgesellschaft war derart tadellos, dass ich nur darauf wartete, dass doch noch irgendwo ein durchgeknallter oder wenigstens hässlicher Onkel auftauchen würde. Aber es kam keiner. Das Durchschnittlichste, Normalste, Langweiligste auf dieser Hochzeit waren Ela und ich. Katja kam mir an diesem Abend unendlich weit weg vor. Ich trank und versuchte, glücklich zu sein für sie. Gustav stammte aus der Schweiz, war Chirurg und las Stephen King. Er trat niemals laut oder arrogant auf, er konnte gut kochen und er hatte Angst vor Vögeln. Es gab nichts, was ich gegen ihn haben konnte. Beim Tanzen versuchte ich mir für einen Moment vorzustellen, Ela wäre von nun an Katja. Aber Ela war Ela und würde immer Ela bleiben. Ich schämte mich nicht mal dafür, dass ich sie so viel weniger mochte als Katja. 6 Monate später lernte ich Simon kennen. Ein Klopfen weckte mich. Im Halbschlaf war ich zuerst nicht sicher, aber es wurde lauter. Vor der Tür stand eine zarte Person, die sich als Tania vorstellte und fragte, ob ich mit ihr und Paolo zu Mittag essen wollte. Sie ließ sich nicht anmerken, was sie davon hielt, dass ich gerade erst aufgestanden war. Ich bedankte mich und versprach, nach einer schnellen Dusche dazuzukommen. Tania lächelte und antwortete, »Take your time.« Schon auf der Treppe hörte ich die Reggae-Musik. Unten im Erdgeschoss standen alle Türen offen. Darunter ein grünes Holztor, das zu einem Stall gehörte, in dem ich den Esel vermutete. Paolos Wohnung lag ebenfalls hinter einem Tor, ein einziger Raum, aufgeteilt in 3 Bereiche, Küche und Wohnzimmer unten, auf einer 2. Ebene eine Matratze zum Schlafen. Ich war sicher, dass außer dem Laptop kein Gegenstand mehr als 10 Euro gekostet hatte. Paolo stand am Herd und grinste. Es war einer dieser tragbaren Einplattenherde, die man an eine Steckdose anschließen musste. Ich überlegte, ob er Impfgegner sein könnte. Tania saß bereits am Tisch, auf dem mehrere Schüsseln platziert waren, darin Würfel aus Feta, Tomaten, grüner Salat. Paolo stellte einen Teller mit frittierten Auberginen dazu. Die Reggae-Musik nervte. Wir fingen an zu essen und ich beschloss, nicht nach dem Impfstatus zu fragen. Paolo wollte von mir auch nichts wissen, berichtete aber von seinen täglichen Routinen, davon, dass er jeden Morgen mit der Sonne aufstand, Lieber mit der Sonne als mit einer Frau, denn nichts im Leben sei für immer, vor allem Gefühle nicht. Es war das übliche Hippie-Gelaber, so als stünde man über den Ding, so als könnte man wirklich über ihn stehen. Tania schwieg fast die ganze Zeit. Sie war Paolos Putzfrau. Sie war 21 Jahre alt. Ich fragte sie, ob sie auch schon darüber nachgedacht habe, nach Berlin zu gehen, wie so viele aus ihrer Generation. Sie antwortete leise und freundlich: »I don't like big cities.« Ich überlegte, ob Paolo manchmal versuchte, mit Tania zu schlafen. Und sie tat mir leid. Paolo mochte um die 50 sein. Er sprach mittlerweile von Alkohol und von Selbstmord. Zwei Dinge, die er mit Skandinavien verband. Seiner Meinung nach alles furchtbare Länder. Hier auf der Insel begehe keiner Selbstmord. Die Menschen kauften Hunde, bauten Häuser, zeugten Kinder. Hier habe keiner Zeit, depressiv zu werden. Überhaupt, er habe das schlechteste Bett im ganzen Haus und trotzdem den besten Schlaf. Wichtiger als eine teure Matratze sei nämlich ein freier Kopf. Und hier, er deutete mit seiner Gabel erst auf mich, dann auf Tania, hier an seinem Tisch dürfe übrigens alles gesagt werden. Beim Kaffee blieben wir still. Tania hatte sich verabschiedet. Ich fürchtete, Paolo könnte in einen neuen Monolog verfallen, aber er sah nur auf die Uhr. Ohne aufzublicken, sagte er: »It's late. Go to the sea. Otherwise you never see it.« Zum Meer musste man den Berg hinunterlaufen. Der Weg führte über Sand und Geröll. Am Wegesrand wuchsen Palmen und Kakteen und Pflanzen, die ich nicht kannte. Bei einer Herde Ziegen mit Glocken um den Hals blieb ich stehen. Die Tiere betrachteten mich neugierig. Sahen sie mir an, dass ich eine Idiotin war? Je näher ich dem Dorf am Fuß des Berges kam, desto mehr Bauschutt fiel mir auf. Zementmischer, unfertige Häuser oder verfallene, dazwischen Neubauten, deren Putz noch so frisch war, dass sie wie Fremdkörper wirkten. Ich musste an Simon denken, den diese ganze Unordnung wahnsinnig gemacht hätte. Überall hingen Kabel heraus, aus dem trockenen Boden ragten Plastikrohre, keine Ahnung wozu und für was. Ich lief schneller, als ich meinte, Gas ausströmen zu hören. Am Meer war das alles egal. Es war hellblau, fast grün. Ich zog meine Sandalen aus und ging über den feuchten Sand, weg von den Cafés und Restaurants. Die Luft und das Licht taten gut. Ich war Ela dankbar und ich war fassungslos. Am Ende, jetzt, sollte es also Ela sein? Ela, die immer zweite Wahl gewesen war. Während der Barjahre mit Katja hatte sie kaum eine Rolle gespielt. Ich sah sie nicht wieder nach dem Morgen im Café und Katja sprach auch niemals von ihr. Erst ein paar Monate, bevor sie Gustav kennenlernte, stieß Ela zu uns. Wir waren in einer Kreuzberger Eckkneipe, als Katja auf ihr Handy sah und ankündigte, gleich komme Ela. Ich hatte keine Ahnung, wen sie meinte. Und als Ela eine halbe Stunde später vor uns stand, erkannte ich sie auch nicht wieder. Der dünne Pferdeschwanz war weg. Sie trug ihr braunes Haar jetzt kurz, wie ein Schuljunge, wie Jean Seberg. Nur, dass Ela nicht aussah wie Jean Seberg. Im besten Fall hatte sie was von Winona Ryder. Ich meine das nicht böse, ich bin vom selben Schlag. Ela nahm sich einen Barhocker und schob ihn zwischen meinen und Katjas. Ich fand das erst ein bisschen frech, aber als sie direkt nacheinander zwei Schnäpse kippte und erzählte, dass ihr Freund sie gerade verlassen habe, tat sie mir leid. Mir fiel auf, dass Katja Elas Bericht amüsiert folgte, so als wäre Ela zu unserer Unterhaltung gedacht. Ich wusste nicht wirklich, wer Katjas Freundinnen waren. Ich hatte mich nie gegen andere durchsetzen müssen. Als wir uns kennengelernt hatten, hatte sie sich gerade aus einer Beziehung mit einem älteren österreichischen Theaterschauspieler gelöst. Manchmal dachte ich, dass sie mich nur deshalb rekrutiert hatte, damit sie mit jemandem ausgehen konnte und dass das jeder hätte sein können. Ich dachte das auch, wenn sie mich anrief und ich es zu spät hörte oder nicht gleich rangehen konnte. Ich rief umgehend zurück, oft nur Sekunden später, aber es war jedes Mal besetzt. Vielleicht, weil sie es schon bei jemand anderem versucht hatte. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, bei wem, fühlte mich aber trotzdem austauschbar. Am Ende der Nacht gab ich Ela meine Nummer. Ela kannte zunächst kein anderes Thema als Derek. Und vielleicht spürte ich jedes Mal einen Fluchtimpuls, weil ich Angst hatte, wie sie zu werden. Ela, die ohnehin kaum etwas wog, erinnerte mich in dieser Zeit an eine vertrocknete Zimmerpflanze. Wenn sie so in ihrem Sessel saß und wieder einmal von Derek anfing, stellte ich mir vor, wie ich ihr eine Schnabeltasse reichen würde. Ich überlegte sogar, ob man ihr eine Infusion legen musste, damit sie ein paar Nährstoffe abbekam. Aber Ela war zäh. Nicht nur unterrichtete sie Erdkunde und Sport an einem verrufenen Gymnasium in Kreuzberg, sie schien auch niemals müde zu werden. An Abenden, an denen sie ohne Pause geredet hatte, lief sie immer noch mit mir vom Gräfekiez zum Cottbusser Tor, wo ich die U-Bahn nach Friedrichshain nahm. Ich fand das charmant, bis ich begriff, dass sie es anders nicht aushielt. Dass es einfacher für sie war, in eine leere Wohnung zurückzukommen, als in einer leeren Wohnung zurückzubleiben. Ich beriet mit Katja, was wir tun sollten. Aber Katja war der Meinung, dass Menschen mit Liebeskummer wie Junkies seien, hoffnungslose Fälle. Wenn ich dann sagte, dass man Junkies sehr wohl helfen könne, indem man sie auf Entzug setzte, nämlich, nannte sie mich Kontrollfreak. Ob wir Ela etwa verbieten sollten, von Derek zu reden. Am Ende sei das alles ohnehin nur eine narzisstische Kränkung. Es gehe Ela nicht um Derek. Die interessiert sich erst seit der Trennung für den, sagte Katja. Und in dem Moment dachte ich, für wen interessiert sich eigentlich Katja? Ich verließ den Strand und machte mich auf den Rückweg. Der Himmel war klar. Heute sollte es nicht regnen. Auf meiner Terrasse sah ich mich nach der kleinen Katze um, war aber froh, dass sie nicht kam. Die Tage erschienen mir kürzer. Vermutlich, weil sie es waren. Es war auf der Insel eine Stunde später als in Berlin. Ich blieb noch ein wenig auf meiner Bank sitzen und schaute in den Sonnenuntergang. Auf dem Meer entdeckte ich ein Fährschiff, das ich in den nächsten Wochen fast täglich sehen sollte. Es pendelte zwischen der Insel und dem Festland. Morgens fuhr es nach Athen, abends kam es zurück. Irgendwas an diesem Schiff beruhigte mich, als wäre es jeden Abend ein Zeichen dafür, dass ein weiterer Tag zu Ende gegangen war. Einer, den ich überstanden hatte.
Eine Lesung aus Alexandra Stahls Roman »Frauen, die beim Lachen sterben«. Es las die Schauspielerin Stembile Menk, Regie führte Irene Schuck. Dank an dieser Stelle auch an den Jung und Jung Verlag, ohne dessen Genehmigung dürften wir diese Lesung in diesem Podcast nicht anbieten. Das war Buchgefühl. Ich sag danke fürs Zuhören. Marie Schöss verabschiedet sich am Mikrofon.